Was nutzt die geschliffenste Rhetorik, das gehobene Wort, wenn im Moment die Vereinfachung und die ganzen Plumpheiten so erfolgreich sind? Das kann ich einen Mann fragen, der wie kaum ein Zweiter in der Berliner Republik für elegante Rhetorik, für große Redekunst steht, nämlich der Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und ehemalige Bundestagspräsident Professor Norbert Lammert ist da. Herr Lammert, das ist tatsächlich so, oder ich weiß nicht, ob Sie es überhaupt noch mögen, wenn man Ihnen sagt, dass Ihre Reden was Außerordentliches gewesen sind, dass Ihre Kollegen sich da heute noch dran erinnern. Ich habe sogar tatsächlich immer jemanden gehört, der jetzt später, seit Sie 2017 ausgeschieden sind, gesagt hat, ja jetzt, wir bräuchten mal jetzt so eine Lammert-Rede. Hören Sie das gerne oder sagen Sie, Leute, dann hört euch die anderen Sachen besser an?
Also, das Ritualhafte dieser Bemerkung mag ich nun tatsächlich nicht. Aber die umgekehrte Behauptung wäre nun auch nicht ersprießlicher. Und da Politik nun mal ganz wesentlich mit Reden zu tun hat, durch Sprache vermittelt wird oder nicht vermittelt wird, ist das ein Aspekt, den man tatsächlich nicht unterschätzen darf.
Zumal, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen, höchstwahrscheinlich, wenn Sie das alles gesehen haben, aber wir hatten ihn kürzlich hier bei Phoenix zu Gast, Marcel Reif, eigentlich Sportjournalist, eigentlich auch Politikjournalist von Haus aus, hat ja eine Rede gehalten am 31. Januar zum Gedenktag des 27. Januars im Deutschen Bundestag, hat an seinen Vater erinnert. Und das war ja eine Rede, die hat ja, wenn man das verfolgt hat, die Leute regelrecht aus den Schuhen gehauen. Das heißt, das war ja auch ein Beispiel dafür, was politische Rhetorik zu leisten in der Lage ist. Oder bin ich da jetzt zu weit weggaloppiert?
Nein,
und Sie sehen das
anders? Ich habe Sie deswegen im Übrigen mit besonderem Respekt und auch beinahe Erleichterung verfolgt, weil es ja die naheliegende Befürchtung gibt, dass mit dem Aussterben der Zeitzeugen eine nicht zu schließende Lücke in der Erinnerungskultur entsteht. Und ich habe immer auch aufgrund einer ähnlichen früheren Erfahrung bei der gleichen Veranstaltung, nämlich der jährlichen Gedenkveranstaltung im Bundestag für die Opfer des Nationalsozialismus, meine Zuversicht zum Ausdruck gebracht, dass man das auch auf andere Weise ähnlich eindrucksvoll bewältigen kann. Und mein damaliges Referenzbeispiel war die Notwendigkeit für eine angefragte deutsch-tschechische Autorin, die natürlich auch hoch betagt war, Lenka Reinrover, die aus Prag unbedingt kommen wollte, um diese Rede im Deutschen Bundestag zu halten, gesundheitlich aber dazu nicht in der Lage war und von ihren Ärzten beinahe gehindert werden musste, zu reisen. Und ich habe sie dann mit Mühe davon überzeugen können, dass die von ihr vorbereitete Rede von Angela Winkler, der großen Berliner Schauspielerin, vorgetragen wird. Und das war ähnlich eindrucksvoll von einer Nicht-Zeitzeugin, die aber für eine Zeitzeugin spricht, wie das jetzt sicher auch beim Auftritt von Marcel Reif der Fall war.
Zumal, Herr Lammert, wir haben uns im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund getroffen im vergangenen Jahr, nicht ohne Grund, weil Sie, bevor wir hier gerade losgelegt haben, haben wir noch mal kurz drüber gesprochen. Tatsächlich sind Sie nicht einfach nur Anhänger des großen Fußballvereins Ihrer Heimatstadt Bochum, sondern Sie sind auch Mitglied beim VfL Bochum und schon ein paar Tage.
Ja, also die beiden Mitgliedschaften in der Partei beziehungsweise über viele Jahre im Parlament und in einem kontinuierlich um und gegen den Abstieg kämpfenden Fußballverein vertragen sich bestens. Für beides braucht man ein hohes Maß an Leidensfähigkeit.
Bleiben wir mal da dabei, warum Sie da wo genau eingestiegen sind. Also Sie sind der erste Sohn des Bäckermeisters Ferdinand Lammert aus Bochum. Und als Sie Jugendlicher waren in den späten 50er und 60er Jahren, da war Bochum, da war das ganze Ruhrgebiet noch die Heimat von Kohle und Stahl. Und Bonn, die Stadt, in der damals die Geschicke der Bundesregierung gelenkt wurden, das war so weit weg nicht, nur 100 Kilometer eigentlich. Aber Herr Lammert, vielleicht können Sie mal beschreiben, wie weit war denn das ideell weg? Wie wahrscheinlich war es denn, dass der erste Sohn des Bäckermeisters Lammert, dass der mal 37 Jahre lang im Parlament sitzen wird?
Ja, also da ist zu häufig, finde ich, dann von Leuten, die sich mit meiner Biografie beschäftigt haben, etwas vermeintlich Spektakuläres hinein vermutet worden, was ich jedenfalls nie so empfunden habe. Objektiv ist es richtig, natürlich, aber der Klassiker eigentlich in der Region, der Erste, der in der Familiengeschichte Abitur macht, eine Universität besuchen kann, dass ich in einer nun weiß Gott sozialdemokratisch geprägten Region dann ausgerechnet als Sozialwissenschaftler vermeintlich auf die falsche Seite der Theke geraten bin und trotz dieser eher untypischen Ausgangsposition ist erstens überhaupt in den Deutschen Bundestag gewählt worden bin und schon gar dann so lange da bleiben durfte. Das war alles nicht absehbar. Es war auch nicht geplant, wie sich ja überhaupt die Vorstellung, man könne politische Karrieren planen, spätestens auf den zweiten Blick von selbst verbietet.
Aber trotzdem müssen Sie sich, Herr Lammert, das ist nachvollziehbar, ich weiß, dass Ihnen das erzählt worden ist, wobei in der CDU zu sein, vor allen Dingen so auf der sozialen Seite, dieser christlich-sozialen Bewegung, das ist ja so weit weg dann im Ruhrgebiet auch tatsächlich nicht wieder. Aber die Zeit, der Zeitgeist, 1968 sind Sie ein ganz, ganz junger Mann, da ist Hippie-Bewegung, da ist Studentenrevolte. 1970 geht Willy Brandt vor dem Mahnmal in Warschau auf die Knie, bekommt 1971 den Friedensnobelpreis. Aber Sie sind als junger Mann eben nicht in der Partei, die den Willi wählt, nicht in der Partei, die Bundestagswahl 1972 spektakulär gewinnt, sondern Sie sind eigentlich zu der Zeit bei dem Mega-Verlierer, bei Rainer Barzel, der es mit dem Misstrauensvotum probiert und nicht geschafft hat, gegen diese Ikone Willy Brandt anzutreten. Das heißt, Sie müssen nicht einfach nur eine Entscheidung getroffen haben, die untypisch ist. Sie haben sich gegen den Zeitgeist gestemmt.
Ja, gut. Aber Sie verlängern jetzt genau diesen Mythos, den ich vorhin schon mal vergeblich versucht habe, als Übertreibung zurückzuweisen. Ich habe das nicht als so spektakulär empfunden. Es mag im Übrigen sogar eine Rolle gespielt haben, dass in der Kombination von einem durchaus politischen und christdemokratisch orientierten Elternhaus auf der einen Seite und einer Öffentlichkeit, auch einer in der Schulumgebung sich vermittelnden Öffentlichkeit, die natürlich mit dem Stichwort 68er ganz gewiss eher links geprägt war, sich die Entwicklung des eigenen Urteilsvermögens auch mit dem Ehrgeiz verband, eine eigenständige Position zu entwickeln und nicht schlicht das zu übernehmen, was vermeintlich jetzt an der Zeit war.
Ja, das heißt ja auch, also jenseits von politischen Überzeugungen, jenseits von Idealen, heißt das ja auch, lebensweltliche Sachen dann eigentlich eher zurückweisen, wie sich lockerer anziehen, sich die Haare lang wachsen zu lassen. Natürlich kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen.
Ich hatte damals deutlich mehr Haare als heute. Insofern habe ich mich dem Zeitgeist nicht vollständig
entzogen. Das ist schön, dass Sie mir dieses Türchen öffnen, durch das ich gehen möchte, Herr Lammert. Sie hatten also deutlich längere Haare. Und was sind die anderen Sachen, die Sie dann doch, auch wenn Sie ein überzeugter Christdemokrat waren, wenn Sie auf dieser Seite des politischen Spektrums gestanden haben, was hat Sie denn trotzdem angesprochen? Also meinetwegen diese ausschweifenden Partys, das Hippietum, das Rum, ja, ich will Sie nennen, das Rumgehänge ist vielleicht ein bisschen zu respektlos, aber dass man lockerer sprach und so. Was hat Sie davon angesprochen? Was hat Ihnen davon gefallen?
Ich vermute, was die Unbefangenheit im Sprachgebrauch angeht, habe ich ganz sicher von der Veränderung des Zeitgeistes auch profitiert. Aber manches fand ich damals auch schon zu sehr inszeniert und zu wenig authentisch. Mhm. Das ist mir dann 15, 20 Jahre später gelegentlich auch im Umgang mit den Grünen so gegangen, die ja aus ihrem Einzug in den Deutschen Bundestag 1983, und da war ich gerade als junger Abgeordneter eine Legislaturperiode vorher dabei. Ja, mit einem anstrengenden Ehrgeiz der Republik vorzuführen, was vermeintlich jetzt angesagt, an der Zeit sei.
Aber die musste das natürlich ein bisschen aufrauen, um aufzufallen. Wir erinnern uns an die Männer mit den Wollpullovern und den langen Bärten. Frauen, die stillten, Topfpflanzen sind mitgebracht worden in den deutschen Bundestag. Ich erinnere mich noch, und ich fand das damals natürlich auch irre. Aber ich musste daran jetzt denken, als das Cannabis-Gesetz verhandelt worden ist, habe ich gedacht, na ja, das mag in der Zeit meiner Eltern, der Zeit vor allem meiner Großeltern noch, wer weiß, wie skandalös gewesen sein, zu kiffen. Aber heute werden noch im Bundestag wäre die Mehrheit der Abgeordneten hat doch da ganz gewiss schon mal einen durchgezogen. Also es ist ja höchstwahrscheinlich, so wie sich das heutzutage verhält. Sind Sie damals in die Nähe von solchen Sachen denn gekommen? Haschkekse, mal einen Joint rauchen oder sowas, Herr Lammert?
Nein, überhaupt nicht. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Insofern hat es auch gar keine Versuchung gegeben, der ich standhaft hätte widerstehen müssen. Und auch Ihre Vermutung, dass unter den Mitgliedern des Bundestages die allermeisten damit ganz sicher Erfahrung gemacht haben müsste, finde ich hochgradig spekulativ. Also ich kann sie jetzt natürlich auch nicht zweifelsfrei ausräumen.
Ja, weil das auf dem Niveau ist, das ist aber eine komplett andere Diskussion, auf dem Niveau ist das, wer hat sich schon mal richtig eingetrunken? Und dabei haben wir Politiker ja schon gesehen, wenn wir uns damals an Bonner Runden erinnern, in denen Franz Josef Strauß zugegen war. Jetzt hat Bodo Ramelow zugegeben, dass er schon mit ein paar Bier zu viel in die Talkshow gegangen ist. Und sowas.
Ja, selbst bei Journalisten vorkommen.
Journalisten trinken nichts. Ach so. Ich weiß nicht, wer Ihnen das erzählt hat, Herr Lammert, schade. aber ich bin ein bisschen traurig. Aber ich will aber noch auf was anderes kommen, Herr Lammert, weil ich das wirklich faszinierend finde. Sie sind 1971, wenn ich es richtig weiß, nach Oxford gegangen zu studieren. Und das war in Großbritannien überhaupt keine einfache Zeit. Da begann der Bürgerkrieg in Nordirland richtig Fahrt aufzunehmen. Die wirtschaftliche Situation wurde schlecht und schlechter, steigerte sich bis zu diesem fürchterlichen Jahr 1974, wo, glaube ich, Großbritannien am Ende dann sogar beim Internationalen Währungsfonds Kredite aufnehmen musste, weil die wirtschaftliche Situation so schlecht war. Und da gab es einen, und deswegen frage ich Sie danach, da gab es, als Sie da waren, den Regierungschef Edward Heath, der in Großbritannien dafür bekannt ist, dass er sich für klassische Musik interessiert hat. Er war Artillerieoffizier im Zweiten Weltkrieg, aber er war unnahbar, er war teilweise schroff, er hat Leute abgewiesen. Es hieß immer, wenn es irgendeine soziale Gelegenheit gab, oh, hoffentlich kommt der Premierminister nicht, weil sonst sagt er uns wieder was Barsches. Weil wir da jetzt ausführlicher drüber sprechen wollen, Herr Lammert, wie sympathisch müssen und wie nahbar, wie menschenfreundlich müssen demokratische Funktionsträger, demokratische Leute, die im demokratischen Amt sind, sein, nach Ihrer Meinung?
Die einfache Antwort könnte lauten, für die Wahrnehmung der Aufgaben, für die Sie gewählt sind, ist völlig unerheblich, ob und wie nahbar Sie sind. Aber für die Wahrscheinlichkeit, überhaupt in die Nähe solcher Ämter zu kommen, macht es einen erheblichen Unterschied. Ob Wählerinnen und Wähler den Eindruck haben, dass ihnen angebotene Kandidatinnen und Kandidaten erreichbar, ansprechbar sind, oder ob sie schon von ihrem Auftreten oder Erscheinungsbild einen eher hermetisch abgeschlossenen Eindruck hinterlassen.
Also das heißt,
aber wenn man im Übrigen mal die Reihe der Kanzler, der Bundespräsidenten, der Parteivorsitzenden, vielleicht auch der Parlamentspräsidenten, der jetzt 75 Jahre Bundesrepublik Deutschland vor seinem geistigen Auge Revue passieren lässt, dann wird doch deutlich, wie sehr unterschiedliche Typen von Persönlichkeiten jeweils durch Wahlen in diese Ämter gekommen sind.
Es gibt einen dabei bei den Bundestagspräsidenten, der hat drei Legislaturperioden gemacht. Wer war das? Kennen Sie den mal?
Den kenne ich relativ gut, ja.
Reden wir mal über die Bundeskanzlerin, die Sie gut kannten, und zwar in dem Zusammenhang. Im Moment droht das zur Floskel zu werden, die Demokratie ist in Gefahr. Die Demokratie ist, sagen Leute, in Gefahr. Die Bundesinnenministerin sieht das beispielsweise so durch das Erstarken der AfD. Als Sie aus dem Bundestag ausgeschieden sind, kam die AfD mit 12,6% rein. Da müsste man jetzt als Demokratietheoretiker aber erstmal sagen, angelsächsisch hat man sowieso eine freiere Vorstellung davon, da müsste man erstmal sagen, da ist eine Partei von Wählerinnen und Wählern in das Parlament gewählt worden. Nichts daran ist undemokratisch. Da stimmen Sie zu,
Herr Lammert. So ist es.
Und wo beginnt,
was zwar nicht der Attest für die Demokratietauglichkeit oder auch nur Demokratienähe von Gewählten ist, sonst müsste man ja im historischen Umkehrschluss auch die Nazis für attestierte Demokraten halten. Denn die sind auch in freien Wahlen in ein deutsches Parlament gewählt worden.
Und trotzdem ist Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt worden. Durch die Schwäche der Weimarer Reichsverfassung war das Hindenburg möglich, das tatsächlich zu machen. Das ist der entscheidende Unterschied dann. Aber wenn Sie sich jetzt noch mal zurückversetzen auf Ihren großen Sessel. Sie sitzen da im Deutschen Bundestag. Vor Ihnen entfaltet sich die Diskussion, der Streit. Und die ist lebendig, die ist womöglich sogar feurig. Haben Sie in den Momenten, wenn Sie sich dieses Bild zurückholen, das Gefühl, genau das ist Demokratie, dass ihr euch hier richtig, ja nicht an die Gurgel geht, dass es aber schon lebendig wird?
Also der Streit ist demokratisch. Oder umgekehrt, ohne Streit gibt es auch keine vitale Demokratie. Wir haben uns langsam genug, wenn man das menschheitsgeschichtlich betrachtet, auf demokratische Verfahrensregeln verständigt, weil wir begriffen haben, dass niemand über absolute Wahrheiten verfügt, folglich jeder die Möglichkeit haben muss, das zu vertreten, was ihm vernünftig, richtig und wichtig erscheint. Und die Folge ist Streit oder Konflikt. Und wir haben Verfahrensregeln, mit denen dann in solchen Streitfällen, in solchen Konflikten verfahren wird. Und der Test für die Demokratietauglichkeit von Parteien wie von Personen ist, ob das für sie nachweislich auch ein nicht verhandelbarer Orientierungspunkt ist, dass Regeln gelten und dass sie auch und gerade dann gelten, wenn mit Hilfe solcher Regelungen die eigenen Ziele nicht realisiert werden können, weil sich Mehrheiten anders entscheiden.
Okay, aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel aus dieser Woche. Der Spitzenkandidat in Thüringen der CDU, ihrer Partei, Herr Vogt, sagt, ja, womöglich würde ich ein TV-Duell machen mit Björn Höcke, dem Spitzenkandidaten der AfD, den wir hier im Fernsehen als gesichert rechtsextrem beschreiben dürfen. Das ist so abgeklärt. Dann kommt Ihr anderer Parteifreund, Rainer Haseloff, Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, und sagt, da würde ich meinem Kollegen Vogt von abraten. Das würde ich nicht machen. Da, was mich dann zuerst anweht, wenn ich diese Überschrift lese, ist, das ist doch nicht demokratisch. Wieso wollt ihr euch denn, Herr Haseloff, wieso wollt ihr euch denn als gestandene Christdemokraten vor so einem Mann wie Björn Höcke wirklich fürchten? Warum?
Gut, also jedenfalls gibt es für beide Positionen Argumente. Ich kann auch beide nachvollziehen. Und habe überhaupt nicht den Ehrgeiz, diese Frage scheinbar verbindlich auflösen zu können. Also im Sinne, Haseloff hat recht oder Vogt hat recht. Zumal die Wahrnehmung dieser politischen Alternative in den neuen Ländern, also in der früheren DDR, von einer erkennbar größeren Minderheit der Wählerschaft noch mal anders stattfindet und wahrgenommen wird, als das im westlichen Teil der Republik der Fall ist. Und wenn dann jemand wie Mario Vogt sagt, es hat keinen Sinn, diese Auseinandersetzung aufweichen zu wollen, wir müssen sie führen, wobei der sich auch gemütlichere Verhandlungsrunden und schon gar Diskussionsrunden vorstellen kann als diese, dann habe ich dafür nicht nur großen Respekt, ich glaube auch, dass er damit einer Erwartung vieler Wählerinnen und Wähler entspricht, die ihm umgekehrt zum Vorwurf machen würden, wenn er sich einer solchen Auseinandersetzung entzieht. Wenn nun umgekehrt jemand wie Rainer Haseloff, der ja nun seine Erfahrungen auch mit der gleichen Truppe in einem sehr ähnlichen Landtag gemacht hat, sagt, Meine Erfahrung ist, dass man ein vernünftiges Gespräch gar nicht führen kann. Und deswegen wird außer der gut gemeinten Geste am Ende nicht annähernd die Wirkung erzielt werden können, die man damit eigentlich verbindet, kann ich das auch nicht widerlegen. Also da geht der eine wie der andere mit seiner persönlichen Entscheidung entweder das eine oder das andere Risiko ein.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, das haben Sie die Bequemlichkeit angesprochen. Sie sagen ja oft, oder haben oft gesagt in Ihren Reden, Sie haben ein Buch dazu auch rausgegeben, die Demokratie braucht tatsächlich Demokraten. Da könnte man aber auch andersrum sagen, wenn die Demokratie oder wenn der demokratische Streit, die demokratische Auseinandersetzung heute viele nicht mehr überzeugt, dann liegt das vielleicht an denjenigen, die Demokratie bisher repräsentiert haben. Da habe ich einen Satz gefunden aus dem Jahr 2017. Da hat Ihr Parteifreund Friedrich Merz sich bezogen auf den Wahlkampf, den die Bundeskanzlerin Angela Merkel geführt hatte. Er hat vor dem CDU-Wirtschaftsrat 2017 gesagt, da war die Wahl für die CDU böse schiefgegangen. Sie erinnern sich, 8,6% verloren, die AfD mit 12,6 erstmals im Bundestag. Und da hat er gesagt, die Strategie, möglichst alle Wähler auf der anderen Straßenseite ins Koma zu versetzen, die dürfte sich erledigt haben. Damit meinte er, dass die Bundeskanzlerin oft rumgegangen ist und gesagt hat, Leute, na, ich bin eine kluge Frau, zweifelsohne. Ich kümmere mich schon drum. Streitet euch nicht so viel. Ich mache das schon. So kam es oft an. Das heißt, war das auch letztendlich ein Bärendienst an der Demokratie, wenn man sagt, wir kommen da schon bequem durch. Wir können es uns schon gemütlich machen. Hauptsache, wir haben eine angebliche Gemeinsamkeit, angebliche Gemeinschaft.
Ja, ich glaube, dass auch in diesem Zusammenhang ein sorgfältiger Blick auf die jeweiligen Konstellationen und die jeweiligen Personen zu einem vorsichtigeren Bild führt. Gemütlich und einfach und bequem hat sich Angela Merkel ganz sicher nie gemacht, weder in Wahlkämpfen noch in den davor und danach stattfindenden Amtszeiten. Aber sie hatte ganz sicher einen ruhigeren, nicht zu Übertreibungen neigenden, Zuspitzungen eher vermeidenden Argumentations- und Kommunikationsstil. Es hat davor und danach auch andere Parteivorsitzende der CDU gegeben, die mit einem anderen Stil nicht nachweislich deutlich höhere Zustimmung erhalten haben. Sodass ich auch an der Stelle mit der Schlussfolgerung vorsichtiger sein würde, dass man, je auffälliger man Auseinandersetzungen führt, auch ganz sicher die höhere Resonanz erzielt.
Der Bundeskanzler sagt jetzt, hat er diese Woche erst im Deutschen Bundestag gesagt, der Bundeskanzler sagt, die Bürger haben Angst. Da fühlte ich mich zum Beispiel nicht gemeint, weil ich teile seine Angst überhaupt nicht. Die Bürger haben Angst, deswegen schicken wir den Ukrainern keinen Taurus-Marschflugkörper. Letztendlich sagt er, wir können denen nicht vertrauen. Er könnte natürlich auch sagen, ich möchte persönlich, ich als Kanzler Olaf Scholz möchte, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert, dass die Russen nicht in den nächsten Wochen die ukrainischen Stellungen tatsächlich überrennen. Ist das nicht dann der Zeitpunkt, wo man, wenn man dem folgt, was Sie gerade gesagt haben, wo man eigentlich fast nicht mehr übertreiben kann, weil es so maximal ist, weil die Situation so unglaublich herausfordernd ist?
Es ist jedenfalls eine klassische Anwendung unserer vorhin ausgetauschten allgemeinen Beobachtung, dass der Streit gelegentlich sein muss. Und er wird hier auch geführt. Das macht den prinzipiellen Unterschied von politischen Systemen wie in Deutschland, glücklicherweise jetzt, und etwa den Verhältnissen in Russland oder in China oder in vielen, vielen autoritär geführten Ländern aus. Ein solcher Streit könnte dort gar nicht geführt werden. Bei uns wird er geführt auf offener Bühne. Und wenn man genauer hinsieht, kann man auch beobachten, dass er keineswegs nur zwischen den konkurrierenden politischen Gruppierungen, Parteien, Fraktionen geführt wird, sondern in den Parteien und Fraktionen geführt wird. Was mich sehr ermutigt, was die Belastbarkeit unserer demokratischen Verfahrensregeln betrifft.
Wobei ich muss sagen, Herr Lammert, ich bekam da in dieser Woche Zweifel. Es gab die Fragestunde an den Bundeskanzler. Und dann antwortet der Bundeskanzler auf eine Frage Ihres Parteifreundes Norbert Röttgen. Was mich aber ärgert, sehr geehrter Abgeordnete, lieber Norbert, dass du alles weißt und eine öffentliche Kommunikation betreibst, die darauf baut, dass dein Wissen kein öffentliches Wissen ist. Also der Bundeskanzler sagt Norbert Röttgen, Norbert, du redest wieder besseres Wissen und du weißt ja Dinge, die wir keinem sagen. Und da habe ich das Gefühl, bei so einem Moment wird mir komisch zumute, weil ich denke, aha, dann gibt's also die demokratische Auseinandersetzung für uns, die wir Zeitung lesen. Und dann gibt's eine ganz andere Auseinandersetzung, an der sind wir nicht mehr beteiligt. Die führen dann die Eingeweihten miteinander über so entscheidende Frage wie Krieg und Frieden. Herr Lammert, das ist heikel.
Fand ich auch. Und noch aufschlussreicher finde ich, dass Norbert Röttgen ja gerade heute oder gestern in einem Interview auf genau diese Auseinandersetzung befragt, gesagt hat, ihm sei völlig schleierhaft, welches vermeintliche, der Öffentlichkeit nicht zugängliche Geheimwissen hier angesprochen worden sei. Er jedenfalls verfüge darüber nicht. So, nun will ich mich jetzt in die Exegetik nicht begeben, was den Kanzler zu der Art der Kommunikation veranlasst, die er in den letzten Tagen und Wochen zu diesem extrem anspruchsvollen Thema gewählt hat. Aber dass jedenfalls eine solche Bemerkung nicht nur besondere Aufmerksamkeit erzeugt, sondern zu Spekulationen einlädt, das ist ja nun offensichtlich.
Also für Lammert-Exegese erlauben Sie mir dann, dass ich aus Ihrem Gesichtsausdruck jetzt gerade gelernt habe, Sie sind mit der Kommunikation des Bundeskanzlers nicht uneingeschränkt zufrieden, Herr Lammert.
So ist es. Ich würde ihn aber auch da gar nicht exklusiv vorführen oder ansprechen wollen. Mit Blick auf die Gleichzeitigkeit von großkalibrigen Problemen, die ja nun mal unsere Gegenwart prägt, ist vielleicht die wichtigste einzelne Aufgabe von Mandatsträgern, der Öffentlichkeit zu erklären, wie sie mit diesen Themen umgehen, warum sie so damit umgehen und warum es für keines dieser Themen Patentlösungen gibt. Für beinahe alle in der Diskussion befindlichen Vorschläge lässt sich zeigen, dass sie, wenn sie mehrheitsfähig sein sollten, mit Nebenwirkungen verbunden sind, die die Protagonisten eigentlich lieber vermeiden möchten, die man aber mit einkauft, wenn man sich für diese und nicht jene Variante entscheidet. Und ich glaube, das ist ein Aufklärungsdienst, den die Politik tatsächlich leisten muss. Ich habe im Übrigen selber in meiner aktiven Zeit sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich in Veranstaltungen meinen eigenen Meinungsbildungsprozess geschildert habe. Und bei konkreten Beispielen, damals ging es vor allen Dingen um Fragen von Medizinethik, welche heute verfügbaren technischen Optionen für die Entstehung menschlichen Lebens, für die Verlängerung von menschlichen Leben sollen wirklich auch erlaubt sein. Und dann erläutert habe, dass ich am Beginn solcher Debatten immer ziemlich genau wusste, was die einzig richtige Lösung war. Und je länger ich mich damit beschäftigt habe, immer unsicherer wurde und habe dann verschiedene Optionen dargestellt mit ihren erkennbaren beabsichtigten und unbeabsichtigten Wirkungen und habe dann regelmäßig gefragt, was würden Sie mir empfehlen, wie ich abstimmen soll? Und die typische Reaktion war, wir sind froh, dass wir das nicht entscheiden müssen. Ja, das ist aber ein ganz wichtiger Effekt in der Verdeutlichung nicht nur der Komplexität eines Problems, sondern in der beinahe unvermeidlich defizitären Lösung, die nie allen Ansprüchen genügen kann, die man damit verbindet. Und das gilt für den Umgang mit Kriegen und der Frage, ob man sich überhaupt und mit dieser oder jener Art von Engagement daran beteiligen soll. Wie für Fragen des Sozialrechts, wie für Arbeitsmarktfragen, Steuerfragen. Und fast alle großen Themen.
Das heißt, das, was Sie jetzt gerade zitiert haben, das gilt aber nicht für Sie. Das denken Sie nicht, dass Sie nach 37 Jahren im Deutschen Bundestag, nach 3 Legislaturperioden als Bundestagspräsident, um nur einen Teil Ihrer Aufgaben zu nennen, dass Sie heute froh sind, dass Sie das, was da im Moment entschieden werden muss, nicht mehr entscheiden müssen. Das gilt nicht für Sie.
Ich habe mir die Frage offen gestanden nicht gestellt, aber wenn ich sie jetzt beantworten müsste, würde ich sagen, doch, ich bin eher froh, dass ich sie nicht entscheiden muss. Weil mir vielleicht mehr als manchem anderen aufgrund der früheren Erfahrungen klar ist, dass ich bei gründlicher Betrachtung ja mit der eigenen Entscheidung auch nicht rundum zufrieden wäre.
Wunderbar. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Professor Lammert, dass Sie Zeit für uns hatten heute. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Viel Glück für Ihre Arbeit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dankeschön.
Ich bedanke mich sehr.